Glück auf, ihr Königsblauen und kuscheligen Kinder des Knappencastes. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das ist der zweite Teil mit Carsten und dem großen XXL-Marathon des Podcasts. Wir haben es aufgeteilt für euch, damit es etwas schmackhafter und handhabbarer wird und hoffen, dass euch das bekommt. Wir steigen also direkt wieder ein an der Stelle, wo wir beim ersten Teil aufgehört haben. Nämlich die Frage nach dem Weltbestseller seines Buches oder vielleicht noch eben nicht. Freut euch auf sehr, sehr intime, spannende, berührende Einblicke in das Leben von Rudi Assauer und ja, das Miteinander von Carsten und Rudi. Das ist richtig toll. Das gibt es jetzt im zweiten Teil. Knappencast@mail.de, euer Feedback gerne dazu. Viel Spaß und erfolgreiches Spiel am Wochenende.
Hört zu, wenn ihr Schalker seid.
Ja, schönen guten Abend, Schalke-Fans. Sind wir sicherlich alle hier.
Ich meine, das ist was Wunderschönes. Ich meine, wenn man die Fans noch hört, dann geht man noch mehr. Sagen wir, wenn man 100% geht, dann geht man sagen wir, 110%, weil wie die Fans sich anfeuern, dann gibt's einfach, da kannst du laufen, ich denke mal, da wirst du nicht kaputt. Da läufst, okay, du wirst kaputt, aber dann hast du einen anderen Gedanken, oh, die Fans feuern uns an und dann gibt's nur mehr Gas.
Knappencast, der Podcast vom geilsten Club der Welt.
Ich habe ganz viel tolles Feedback bekommen und auch teilweise überraschendes Feedback. Also ich habe mich auch gefreut, weil ich auch nicht weiß, wer liest es jetzt, wer hat das Buch in den Händen. Ganz viele Schalker, die das Buch gelesen haben, die darauf hingeschrieben haben, die auch nette Rezensionen geschrieben haben, also online, ob das Amazon, Thalia und andere Seiten sind. Oder auch Susanne Hein-Reipen, die in ihrem Blog auch eine sehr schöne Rezension geschrieben hat. Oder auch eben andere Zeitungen, die dann auch das rezensiert haben, bis hin zu 11 Freunde sogar. Das hat mich auch sehr gefreut, dass ich dann in einer 11-Freunde-Ausgabe mit dem Buch auch erschienen bin, mit einer kurzen Rezension. Und dann bekommt man auf einmal eine Facebook-Nachricht von Enrico Heil vom Schalker Zeugwart, der dann geschrieben hat, ich habe es gelesen, genauso war Rudi super. Und das ist für mich das Größte, dass dann Leute, die auch mit ihm so eng zusammengearbeitet haben, dann darauf reagieren und einem dann auch persönlich schreiben. Das hat mich auch sehr gefreut, dass das Buch auch ja von Menschen, die ihn eben gut kannten, dann auch so aufgenommen wurde.
Gilt die alte Regel, die ich selber kenne, das Autorendasein macht... ja, macht Namen, macht ein bisschen Aufmerksamkeit und schafft Querverbindungen, aber bringt kein Geld oder nicht irgendwie ein Geld, dass man davon leben könnte. Oder sagst du uns jetzt, nee, doch, war ein Bestseller, also ist auch ordentlich was hängen geblieben.
Villa auf Mallorca ist gebaut.
Habt ihr nicht den Spiegel-Bestseller-Aufkleber gesehen auf dem Buch?
Selbstverständlich. Der Nein, kommt also jetzt nach unserer Sendung.
Also ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr happy doch tatsächlich mit dem Ergebnis, okay. mit der Resonanz. Aber es ist, wie du sagst, ist jetzt nicht so, dass man davon leben kann. Das ist, wenn man wirklich das zusammen addiert, wie viele Stunden man investiert und erstmal die ganzen Gespräche führt, die ganzen Sachen recherchiert, auch Fotos dann raussucht, da hat Rudis Tochter Bettina auch zig Alben vorbereitet und dann guckt man sich erstmal alles durch und spricht mit allen Leuten und irgendwann schreibt man ein bisschen und formuliert bis hin zu irgendwann, wenn es durchs Lektorat geht und eben die Lektorin dann nochmal wirklich das Ganze auf den Kopf stellt und nochmal alles überprüft und man vielleicht hier und da was umformuliert. Das ist halt so ein Riesenprozess. Wie gesagt, ich habe es gerne gemacht, aber ich habe das ganze Projekt war immer angelegt als es ist ein Herzensprojekt. Ich mache das für Rudi, er wäre 80 geworden. Und ich hoffe einfach, dass es eine schöne Veranstaltung wird, dass das Buch einige Leute lesen und habe da überhaupt jetzt keine Erwartung gehabt. Und deswegen wurden die auf jeden Fall auch übertroffen. Es gibt eine zweite Auflage Und ich freue mich wirklich über jeden und jede, die reinschaut und die ein Feedback gibt oder die vielleicht uns jetzt hört und sagt, Mensch, ich finde das so spannend, ich will das wirklich mal lesen. Kann man, glaube ich, auch ganz gut weglesen. Sind 192 Seiten, also knapp 200 Seiten. Das kann man, glaube ich, ganz gut. Ist auch nicht nur für Schalker so. Also man kann es auch als generell Fußball interessierter Mensch lesen. Ich finde, man muss auch eigentlich gar keine Fußball-Expertise haben, um dieses Buch zu lesen. Und wenn da draußen Leute sind, die sagen, ich habe eine Buchhandlung oder ich habe einen Schalke-Fanclub oder ich habe einen kleinen Verein, komm mal für eine Lesung vorbei. Auch das mache ich sehr, sehr gerne und komme mit einigen Büchern vorbei und wir können auch gerne eine Lesung machen.
Dann wird es jetzt endgültig Zeit, dass wir mal den korrekten Titel des Buches sagen, damit die Leute auch wissen, was sie beim Buchhändler ihres Vertrauens jetzt bestellen sollen. Es ist ja auch bald Ostern, da kann man ja auch was schenken, ist ja auch sehr schön. Bücher sollte man sich sowieso viel öfter schenken. Und der Titel des Buches ist, das werden wir natürlich auf Insta auch nochmal schreiben, ist ja klar, Rudi Assauer, Macher der Herzen, wie die Schalke-Legende wirklich war. Aufschreiben, vielleicht direkt nebenbei tippen, kaufen. Dann kommt es zu dem Spiegel-Bestseller-Carsten.
Dankeschön. Vielen Dank für diesen kleinen Werbeblock. 19,95 Euro im Klartext-Verlag. Ich bin, wie gesagt, sehr dankbar, dass auch der Verlag gesagt hat, wir machen das. Wir haben einige Veranstaltungen auch zusammen gemacht, auch beim Tag der Trinkhallen in Gelsenkirchen beispielsweise eine Lesung gemacht. Das ist cool. Legendäre Institution. Ich war in Gelsenkirchen Scholven in einem Kiosk und habe da mit Olli Hilbring zusammen gelesen bzw. Action gemacht. Uli Hohmann war auch mit dabei, Reviersportgründer. War auch eine schöne Veranstaltung. Also es ist auf jeden Fall wirklich, ich bin sehr, sehr froh, dass es geklappt hat und vor allem auch einfach das probiert zu haben und gemacht zu haben. Und wenn am Ende das nicht geklappt hätte, ich glaube, ich hätte mir ewig vorgeworfen, warum hast du es nicht vorgeschlagen? Mhm. Ne? Weil eben dieser 80. war diese einzige Chance und Möglichkeit. Und plus, das ist leider eben auch so ein bisschen auf der einen Seite dann schön wegen der Dankbarkeit, andererseits traurig, wenn ich darüber nachdenke, dass eben bei dieser Vorstellung und auch im Buch selbst eben Menschen auftauchen und mit mir gesprochen haben, die nicht mehr leben. Und ich meine, Christoph Daum ist im August gestorben, die Präsentation war Ende April, also es waren nicht mal 4 Monate dazwischen. Und er war auch wirklich nach, glaube ich, über 30 Chemos natürlich auch sehr körperlich schwach und ihm war es wichtig, ich bin dabei, ich möchte Rudi selbst hochleben lassen und das als Riesenkontrahent, wenn wir überlegen, die beiden haben sich so gefetzt, waren wirklich, man muss ja fast schon sagen, extreme Feinde. Das hat Christoph Daum auch selbst gesagt. Extremer Freund, extremer Feind, weil sie sich wirklich öffentlich gekebbelt haben und verbale Giftpfeile geschossen haben und auf der anderen Seite sich dann irgendwann versöhnt haben 2007 und im Nachhinein dann so über Rudi zu sprechen, obwohl natürlich er auch alle Berechtigung hätte zu sagen, pass auf, aber dies und jenes fand ich überhaupt nicht gut. Hat er auch gesagt, habe ich auch so aufgeschrieben, da ging es auch um gewisse Sachen, beispielsweise als Rudi ihn verpflichten wollte als Trainer und dann nochmal die Kokain-Vergangenheit hervorgerufen hat. Also es gab schon Sachen, die ihn menschlich getroffen haben und trotzdem überwiegt bei ihm eben dieses Bild, super Typ und toller Freund und eine tolle Verbindung. Und so haben eben viele gesprochen, die das, finde ich, macht nur so ein komplettes Bild aus, wenn Leute eben auch beide Facetten beleuchten. Auf der einen Seite eben dieses sehr rührende und herzliche und tolle und auf der anderen Seite genauso zu sagen, pass auf, er hat aber da und da und da übers Ziel hinausgeschossen. Und auch das komplettiert eigentlich nur so ein Bild, weil jeder hat Ecken und Kanten. Und das war mir auch nochmal wichtig, eben eine Hommage zu machen, aber gleichzeitig schon natürlich auch drauf zu gucken, wo hat er vielleicht wirklich mal übertrieben oder sich eben nicht 100% korrekt verhalten. Also im diplomatischen Dienst hätte er sicherlich nie anfangen können.
Eher nicht. Also was du gerade gesagt hast, fand ich auch sehr wichtig und hat mich auch gerührt, als ich mich darauf vorbereitet habe und gesehen habe, genau das, was du erwähnt hast von dieser Buchpräsentation, da gibt es ja nicht so viele Artikel drüber, aber eben auch einen, wo die alle nebeneinander auf dem Sofa oder so sitzen. Und da war eben dann, wie du gesagt hast, Christoph Daum auch bei. Und das hat mich richtig gerührt. Also ich hatte dann das Buch noch nicht ganz gelesen. Das habe ich natürlich inzwischen gemacht. Und das, dieses Bild, was da in der Zeitung war von diesen ganzen Menschen, das war wirklich besonders. Und gerade Christoph Daum fand ich auch eine der ganz spannenden Szenen, die ich noch gar nicht so auch wusste, ehrlich gesagt, wie oft die aneinander ja auch vorbeigeschrammt sind.
Ja, ja.
Und dass da so viel Emotion ist, war klar, weil beide, auch Christoph Daum, also ich lebe ja in Köln, da war ja auch Christoph Daum, ist da ja auch so ein Dauerthema gewesen. Da hat man ja auch sehr viel mitgekriegt und Christoph Daum war das ja auch, dass die da nochmal so in dieser Kombination auch Uli Potowski ja zusammengekommen sind. Ja. Das sprach auch, also dieses Bild sprach eben auch Bände und zeigte dieses ganze besondere Emotionale, diese Nähe, diese Verbundenheit, die egal wo die Leute halt stehen oder standen, in dem Moment waren sie geeint. Und da habe ich mich gefragt, was hätte Rudi gesagt, wenn er das Bild jetzt so gesehen hätte? Was meinst du?
Ich hoffe natürlich, dass er sich gefreut hätte und dass er auf einer blau-weißen Wolke saß und an der Davidoff Grand Cru Nummer 3 gezogen hat und den Rauchkegeln hinterher geschaut hat. Mhm. Es gab für ihn nur diese eine Zigarrenmarke. Also ich hoffe natürlich schon und das wäre, glaube ich, das, was am Ende auch das Projekt irgendwie vielleicht ausgezeichnet hätte, dass er sich gefreut hätte. Das hätte mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, wenn er es auch hätte irgendwie erleben können und auch irgendwie dabei sein können. Und ich muss auch nochmal dazu sagen, Christoph Daum hat natürlich auch einiges erlebt mit ihm, ob das eben die spätere Zeit war oder fast Verpflichtungen. Er hat ja auch zweimal versucht, ihn zu Schalke zu holen. Und seit den 80ern eigentlich kannten die beiden sich und sind ja immer wieder aneinander geraten. Ne? Vor allem auch zur Leverkusener Zeit. Bei einem Spiel hat Rudi immer wieder am Spielfeldrand kommentiert und immer Sachen rausgehauen. Das war ja auch das, dass er im Prinzip auch selber immer so alles Mögliche rausgehauen hat und sich dazu berufen gefühlt hat, auch alles zu kommentieren am Spielfeldrand. Und das hat mit Christoph Daum, der ein ähnlich impulsiver und lauter Charakter ist, natürlich nicht gepasst. Und hat irgendwann gesagt, ja, ey, wenn du nicht gleich aufhörst, hau ich dir dermaßen eine rein, dann kannst du die Zigarre quer rauchen. Und das war so dieser Humor, fast schon zwischen den beiden und eben dieses Direkte, was auch diesen Ruhrpott ja irgendwie auch ausmacht, dass man Klartext spricht, sich Sachen an den Kopf wirft und dann ist aber auch gut. So, dann ist man nicht nachtragend beleidigt oder sowas. Natürlich hängt es davon ab, was vorfällt, klar. Aber bei Rudi gab es auch immer so eine Art Tagesarschloch. Das hat Michael Mayer gesagt, dass für Rudi, wenn Sachen vorgefallen sind, war eben XY Arschloch für einen Tag. So, und am nächsten Tag, komm, Schwamm drüber, fertig. Thema durch und Thema erledigt. Und das ist, glaube ich, eine Haltung, die ja man sich vielleicht auch mal abschauen kann und sagen kann, weißt du was, also jeder macht mal einen Fehler und wir leben alle nur einmal. Warum muss man denn immer so streng miteinander umgehen oder auch streng mit sich selbst sein?
Länger als einen Tag ärgern wir uns einfach nicht. Das ist eine großartige Einstellung, das finde ich auch. Wenn du jetzt so auch deine ganze Recherchezeit zurückdenkst, was du hast ja ganz viel gemacht, ganz viel recherchiert, ganz viele Menschen getroffen, ganz viele besondere Momente. Es gibt ja auch schöne Bilder in dem Buch. Bilder in Büchern sind ja auch immer wichtig. aber wenn du darauf so zurückblickst, was würdest du sagen bei den Recherchen, hat dich besonders berührt oder womit hattest du gar nicht gerechnet? Gibt's da was?
Das ist eine sehr gute Frage.
Danke.
Weil ich natürlich bei der Recherche, ich habe klar dadurch, dass ich ihn ja persönlich erlebt habe, natürlich ein Bild von ihm grundsätzlich gehabt, aber natürlich konnte ich ihn nicht einschätzen in der Jugend, in der Kindheit oder in den 80er Jahren, 90er Jahren. Geht natürlich allein zeitlich nicht und aus logischen Gründen, weil wir uns dann auch nicht kannten. Und deswegen fand ich erst recht wichtig, eben mit allen möglichen Leuten zu sprechen, ob mit der Zwillingsschwester Karin oder auch mit Hansi Geiermann, mit einem Jungen, der auch in dieser Siedlung groß geworden ist, der auch da schon gesagt hat, Rudi hat auch als Jugendlicher schon Manager-Qualitäten gehabt und hat eben diese Straßenkämpfe, Hernerstraße gegen Augustastraße und so weiter, schon da gemanagt, Anstoßzeiten, Aufstellungen und so weiter. Also eigentlich war dieses Manager gehen da schon erkennbar. Und Stück für Stück hat sich eben so ein Bild zusammengefügt, wie er dann gewesen ist, wie er sich auch entwickelt hat, wie vielleicht auch die erste Episode bei Schalke in den 80ern von 81 bis 86 ihn dann erst recht zu der Person gemacht haben, die er dann beim zweiten Anlauf bei Schalke gewesen ist, ab 93 bis 2006. Das war schon ein schönes Puzzlespiel eigentlich, was sich da so zusammengesetzt hat mit beiden Facetten. Auf der einen Seite, das schreibe ich auch, dieses kompromisslos sein, und er hat wirklich mit harten Bandagen gekämpft. Er war Manager mit harter Schale, das muss man sagen, hat auch teilweise in Verhandlungen, ich will nicht zu viel vorweggreifen, aber ich glaube, das Beispiel können wir auch sehr gerne noch nennen, als er Gustavo Varela verpflichten wollte. Ja. Hat er mit Andreas Müller die Reise unternommen nach Mailand, um da Paco Casal zu treffen. Damals so gesehen der Inhaber des uruguayischen Fußballs. So, und dann hat aber Paco Casal unverschämte Forderungen gestellt, war vermutlich nicht ganz bei Sinnen und hat wirklich gepoltert und Sachen rausgehauen. Und da hätten vielleicht manche Manager versucht, irgendwie diplomatisch oder nett ihn auf eine andere Spur zu schicken. Bei Rudi war es anders. Er hat zur Dolmetscherin gesagt, übersetzen Sie jetzt mal 1:1. Sagen Sie ihm, er ist ein riesengroßes Arschloch. So, Verhandlungen natürlich abgebrochen. Beide setzen sich in den Flieger zurück und Andreas Müller rutscht schon den Stuhl runter und denkt, ja gut, das Thema ist durch, es wird nichts mehr. Eine Woche später meldet sich dann ein Mitarbeiter von Paco Casal und sagt, wir würden gern weiter verhandeln. Es hat ihm imponiert, dieses Verhalten. Und das zeigt eben, dass er auch hier und da mal ins Risiko gegangen ist oder einfach Klartext, Freischnauze gesprochen hat und in dem Moment eben so reagiert hat, wie andere sicherlich nicht reagiert hätten. Und gleichzeitig aber hatte er auch eine sehr weiche Seite, also wirklich ein Herzblutschalker, weicher Kern, und das kam hier und da raus, dass er beispielsweise im Büro saß und auch mal Tränen vergossen hat, weil ihn Briefe sehr gerührt haben, wenn jemand von Herzenswünsche geschrieben hat, es gibt hier einen Jungen, der ist todkrank, der will einmal nochmal Schalke live sehen. Und da hat er eben seinen Emotionen freien Lauf gelassen. Oder beispielsweise, das hat Thomas Gerstner, ein früherer Spieler, mir auch erzählt, auch ein Interviewpartner im Buch. Er hat ganz, ganz schlimmes Erlebnis gehabt. 92, ein Autounfall, ist unter einen LKW gekommen und seine Frau und sein Sohn sind dabei gestorben. Und Rudi war Manager und das war eben sein Spieler beim VfB Oldenburg, und er hat alles unternommen, dass er eben wieder zur Mannschaft findet, dass er gut aufgenommen wird, hat also wirklich alles in die Wege geleitet und war auch für ihn da, eben als Ansprechpartner. Und das war keine Floskel bei ihm, du kannst mich immer anrufen, ob Tag oder Nacht. Das hat er auch sehr eindrucksvoll beschrieben. Oder ein anderer Spieler, der Havrilevic heißt, der ins Koma gefallen ist, der bei einem Spiel einen Herzinfarkt bekommen hat. Und da hat Rudi auch ganz viel für die Familie gemacht, hat Sachen der Versicherung geregelt und sich auch da eben gekümmert, damit die Familie aufgefangen wird. Am Ende war er tatsächlich 17 Jahre im Wachkoma und also ganz viele Schicksalsschläge, wo er sofort gesagt hat, ich bin da, ich helfe. Oder wenn bei Fans mal das Geld zu knapp war für eine Beerdigung, hat Rudi gesagt, komm, ich zahle das. Also das sind alles so Sachen, die durch die Recherche rausgekommen sind, die ich davor auch nicht wusste, wo ich einfach gedacht habe, das ist ja Wahnsinn, das passt gar nicht zu diesem öffentlichen Bild. Ich glaube, auch wenn man heute auf die Straße geht und Umfragen macht, was war er für ein Typ? Und da würden wahrscheinlich viele sagen, eben dieser Macho, Malocher, wie auch immer, Markenzeichen, Zigarre und so ein Raubein. Ich glaube, da würden viele nicht vermuten, dass er so ein riesengroßes Herz hatte und immer wieder für andere Menschen da gewesen ist und egal was war, einfach dann Sachen bezahlt hat oder moralisch eine Unterstützung gewesen ist.
Ja, aber das sag heißt, ich muss einmal kurz, weil du hast ja jetzt gesagt, ja, das hat dich bei den Recherchen überrascht. Und da hätte ich jetzt, oder jetzt würde ich mal annehmen, du hast ihn ja selber noch viel intensiver kennengelernt. Na, dann hätte ich jetzt vermutet, dass du sagst, nee, es hätte eher deine Einschätzung bestätigt, die du ja selber auch dann ja wahrgenommen oder kennengelernt hast. Aber habe ich das jetzt so gehört, dass diese ganz tiefe, weiche Seite dir dann persönlich doch noch verborgen geblieben ist und dann eben über diese Geschichten, die du gerade erzählt hast, dann dir nochmal bewusster geworden ist?
Also überrascht nicht in dem Sinne, dass er das gemacht hat, sondern überrascht von der Intensität und von der Häufigkeit. Mhm. Das muss ich, glaube ich, noch ergänzen. Also, dass er so gewesen ist und auch immer wieder eben Aktionen gemacht hat oder auch als Uli Potowski sein erstes Kinderbuch veröffentlicht hat, Locke bleibt am Ball, hat Rudi 1000 Exemplare davon gekauft, um den Start zu erleichtern und hat es dann an Sponsoren verteilt. Also das zeigt es einfach, dass egal worum es ging und wenn es eine Sache gab, die er gerne unterstützen will oder eben für Menschen da sein wollte, die Häufigkeit oder auch ne, teilweise die Art und Weise, die hat mich überrascht, dass er so gewesen ist, das war mir klar, das wusste ich. Aber ich finde das so stark, wie viele Menschen dann immer wieder neue Beispiele hatten und einfach gesagt haben, dass er auch ja diese harte Seite hier und da auch mal gerne gespielt hat, auch diese Rolle gerne verkörpert hat. Und auch gerne öffentlich so gesehen wurde, aber im Kern eigentlich jetzt nicht die ganze Zeit so gewesen ist, beziehungsweise im Kern ja nicht so hart und traubeinig und schroff gewesen ist, wie er natürlich gerne ist. Weil wenn wir jetzt im Doppelpass einen Schlagabtausch mit Jörg von Torra von ihm sehen, ist das natürlich was anderes, als das, wie er dann eben mit Menschen persönlich auch umgegangen ist, die er auch mochte oder für die er auch eben gerne da gewesen ist. Egal, was passiert ist. Und da merken wir auch, dass sich vielleicht bei gewissen Schicksalsschlägen Leute vielleicht eher zurückziehen, gar nicht wissen, wie gehe ich damit um. Aber er ist dann sofort da oder ist ins Krankenhaus gefahren und hat eben diese Rolle, die er hatte als Manager, halt nicht nur 9-to-5 eben gelebt, sondern wirklich die ganze Zeit. Für ihn war das kein normaler Beruf. Für ihn war Schalke eben die Religion, der Familienersatz. Und völlig egal, wann was passiert, ich bin da und ich regel das und ich kümmere mich.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir ihn alle so verehren oder warum er so besonders ist. Weil wir das selber ja auch tun würden. Weil das ja sozusagen dann zumindest Teil der Schalker DNA ist, wo dann auch jeder Fan oder jedes Mitglied oder jeder Schalker, Schalkerin, sich dann eben auch so fühlt und wahrscheinlich auch genauso handelt. Und wenn dann da jemand an der Spitze steht, der das exemplarisch vorlebt und vorliebt, dann schafft das halt so eine besondere Beziehung. Ich bin immer so auf der Suche irgendwie auch so nach Ganzheitlichkeit, aber und hab so die ganze Zeit bin so die ganze Zeit im Überlegen, ja, vielleicht wollen wir irgendwie auch mal was Kritisches sagen oder so, aber das muss nicht sein oder das geht auch nicht, weil wie gesagt, dieses Kritische, das hast du ja im Grunde ja auch schon angesprochen, wenn man jetzt halt eben so dieses Direkte oder sie sind ein großes Arschloch oder so, aber eigentlich würde ich das gar nicht als kritisch sehen, sondern eher als authentisch. Von daher, ja, das ist richtig schön, wie du uns da teilhaben lässt an diesen Energien und ich finde, die kann man so wie du so ausdrückst, auch super gut fühlen und bestätigen mich, und jetzt spreche ich mal für viele, die uns zuhören und die uns auch nicht zuhören, warum er so wichtig ist für unseren Verein. Ne?
Ja, und das habe ich auch bei jeder Tour immer wieder gesagt, als ich mit den Menschen durch die Arena gelaufen bin und irgendwann am Bild von ihm vorbeigelaufen bin. Ohne diesen Mann würden wir heute nicht hier stehen. Und es ist tatsächlich so. Und natürlich ist mir auch bewusst, dass zum Erfolg von Schalke und auch zur Entwicklung von Schalke natürlich mehr Menschen dazugehören und einer alleine schafft das nicht. Aber auch da diesen Mut zu haben nach diesem UEFA Cup, der wie gesagt auch eine riesengroße Entscheidung gewesen ist, ich hole Huub Stevens, ich entlasse Jörg Berger und hole ihn dazu, was auch sicherlich für große Diskussionen gesorgt hat, wo aber die Mannschaft es eigentlich richtig fand. Und er hat auch gesagt, ich muss Sachen eben machen, die für die Mannschaft wichtig sind und dann auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen. Er hat da auch nicht vor zurückgeschreckt. Und gleichzeitig auch war es für die Spieler sicherlich nicht einfach, wenn er gesagt hat, das Arbeitsgericht auf Schalke bin ich. Oder hier und da mal das Urlaubsgeld nicht ausgezahlt hat oder es nicht auszahlen wollte und diskutiert hat. Oder eben Richtung kritisch, muss man sagen, aus heutiger Sicht undenkbar der Satz, als eben die Schalker Jugend zusammengekommen ist, das hat Alexander Baumjohann mir erzählt, hat er eben vor den jungen Spielern Vorträge gehalten und gesagt, wenn hier einer mit einem Spielerberater um die Ecke kommt, ich stehe oben am Fenster mit einem Scharfschützengewehr, ich knall den ab. So. Das sagst du jungen Spielern und natürlich alle ehrfurchtsvoll, kannst eine Stecknadel fallen hören. Das sind so Sachen, natürlich würde das jetzt so nicht funktionieren, beziehungsweise heute einen anderen Aufschrei auslösen, aber für ihn war wichtig, nee, Leute, ich will hier keine Spielerberater, ich spreche mit euch oder euren Eltern. Und hat dann auch teilweise eben zu Mitarbeitern gesagt, die gesagt haben, ja, ich bin hier nur halbtags, so schaffe ich nicht. Ja, warum? Halbtags ist doch 12 Stunden. 12 Stunden frei, 12 Stunden arbeiten. Das zeigt, glaube ich, auch diese Denke, die er gehabt hat. Also ich glaube, er konnte sich auch nicht vorstellen, wie jemand außerhalb von Schalke noch ein anderes Leben haben kann.
Das ist ein sehr schöner Satz.
Was?
Ich,
ja, Christine, du wieder.
Als das gerade mit den kritischen Sachen kam, war so eine andere Sache, die ich mich gefragt habe, auch wieder auf deine Recherchen bezogen, wo du ja auch, so höre ich das jetzt, ganz viel nochmal gelernt hast über ihn, was dir vorher vielleicht doch nicht so klar war, Begegnungen, die du nicht genau so genau wusstest, Momente, bei denen du natürlich auch nicht dabei warst, die du dann erzählt gekriegt hast. Aber gab es irgendwas, was jetzt auch im Buch steht oder was du gehört hast, wo du gesagt hast, boah, Rudi, das hättest du mal besser lieber gar nicht gemacht?
Ja, auf der einen Seite in den 80er Jahren, als er bei Schalke eigentlich nicht so richtig angekommen ist, muss man sagen. Er ist ja groß geworden, ein Steinwurf von Schalke entfernt, Herthener Katzenbusch, und war mit dem Fahrrad schon in der Glückaufkampfbahn und war eigentlich Schalker durch und durch, auch wenn er eben diese Episode in Schwarz-Gelb ja auch hatte, auch nicht unerfolgreich, ne? 66 Europapokal, der erste Europapokalsieger in Deutschland. Und er war aber Schalker durch und durch. Und es kam aber in den 80ern nicht so richtig hervor. Ich glaube, viele haben da gedacht, der ist ein bisschen hochnäsig oder passt eigentlich gar nicht so richtig vom Stil hin. Und auch eine Zeit, wo es auf und ab ging in den 80ern. Und das hat ihn ja schon sehr getroffen, dass er das dann irgendwie nicht geschafft hat. Und dass Schalke ihn geschafft hat in den 80er Jahren. Und dann vielleicht hier und da auch mal ja Sachen rausgehauen hat oder eben in der Außenwirkung dann eben nicht so smooth war, wie es hätte sein können. Und eine Frage, die ich ebenfalls aufgeworfen habe, ist so die Zeit ab 2000, würde ich sagen 2003, 2004, wo dann die Entscheidungen hier und da immer glückloser geworden sind, als auch Hüb Stevens weg gewesen ist, was für ihn auch eine riesengroße Enttäuschung gewesen ist, wo die beiden auch ein halbes Jahr gar keinen Kontakt hatten. Das habe ich auch genau beschrieben und erklärt. Also das könnt ihr auch gerne nachlesen, wenn ihr wissen möchtet, was ist da eigentlich genau los gewesen. Und dann gab es irgendwann eben diese Phase, okay, könnte er jetzt Präsident werden, wird jetzt Andreas Müller Manager. Und das war wirklich eine sehr, sehr kritische Phase, glaube ich, weil auf der einen Seite wollte er sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, weil Schalke ist sein Verein, sein Baby. Er hat das immer verteidigt und alles für diesen Verein gegeben und wirklich auch sein komplettes Privatleben und alles quasi aufgegeben, weil er gesagt hat, entweder ich mache das jetzt hier richtig oder gar nicht. So, und Lebensqualität und Beziehungen und so weiter gehen in die Brüche, aber ich mache hier alles für Schalke. Und auf der anderen Seite, wenn hier und da Leute merken, da passiert irgendwas, diese Struktur wird vielleicht ein bisschen brüchig von ihm oder der gut sortierte, klare Manager ist plötzlich vielleicht mal unkonzentriert oder kann sich an eine Abmachung am nächsten Tag nicht mehr erinnern. Das meine ich, dieser Spagat von beiden Seiten, das stelle ich mir unfassbar schwer vor, weil Rudi in der Zeit ja auch schon gemerkt haben wird, okay, ich kann vielleicht nicht mehr diese 100% geben, aber ich will jetzt erst recht kämpfen und ich will das jetzt nicht loslassen. Und deswegen ist die entscheidende Frage, die ich mir nach wie vor stelle, hätte man ihm eher helfen müssen? Hätte man das eher erkennen müssen? Da ist irgendwas los und hätte er vielleicht auch sich mehr Hilfe oder Unterstützung von außen nehmen können oder zulassen können? Das ist eine sehr, sehr entscheidende Frage, weil das ja eben so tragisch und überhaupt nicht Rudi-like zu Ende gegangen ist 2006.
Kommen wir jetzt ein bisschen zu der, wo du sagst, aber ja, was sind so diese Hätte-Fragen? Ich frage mich halt auch jeden Tag, wäre es nicht für alle Menschen vernünftiger, wenn man Menschen, die das 66. Lebensjahr beendet haben, einer erneuten Führerscheinprüfung unterzieht? Man tut es aber nicht. Und so sind wir alle. diesen Wahnsinnigen ausgesetzt.
Ja, da triffst du einen guten Kern. Mein bester Freund hatte in Portugal einen Unfall, über einen Zebrastreifen gelaufen und glaube ich eine 80-Jährige ist mit dem Auto unterwegs gewesen, wo die Familie schon die ganze Zeit sagt, bitte gib den Führerschein ab. Gott sei Dank ist es also glimpflich ausgegangen, also klar mit Verletzungen und mit langer Reha und sonst was. Also es war jetzt schon nicht so einfach, aber unter den Umständen, wirklich muss ich sagen, das ist schon ein Schutzengel gewesen. Also alte Leute am Steuer, es ist unpopulär. Die CDU würde es wahrscheinlich nie anpacken, dieses Thema, aber ich sehe es genauso. Also ich sehe es komplett genauso in dem Alter. Sehr, sehr riskant und gefährlich.
Ja, kann man ja einfach wie so ein, weiß ich nicht, so wie irgendwelche Ersthelfer jedes Jahr irgendwie ihre immer wieder das Auffrischen und ihre Prüfung machen müssen, wie sie jemanden ersthelfemäßig behandeln. Ja, aber ist gut. Wir wollen ja jetzt nicht dieses Thema aufmachen. Mir fiel es als Analogie gerade so ein, weil ich gestern wieder ein lustiges Erlebnis hatte auf einer sehr engen Straße und dachte, bitte, bitte, fahr wieder rüber, sonst gibt es hier gleich Probleme. Und man guckt ja dann diesem 79-jährigen Wesen kurz in die Augen und merkt, okay, die hat gerade alles im Griff, aber nicht dieses Auto, nicht diese Straße, nicht diese Welt.
Und dann bist du einfach zur Seite gefahren.
Dann bin ich einfach leicht in den Graben gefahren, ja. Und habe danach wieder meine übliche Schimpftirade losgelassen. Da meine Kinder nicht im Auto waren, habe ich also dieses Credo, was ich euch gerade vorgetragen habe, dann nicht wieder vorgetragen.
Der Klügere gibt nach.
Ja.
Oder es gibt so schöne kurze, ich weiß nicht, wer sie gemacht hat oder wer sie wie auch immer hergestellt hat, aber es gibt so kurze mit so einem, mit einer Karikatur von Rudi drauf, wo darauf steht, der Klügere kippt nach.
Nein.
Ich kann euch gerne mal ein Foto schicken.
Nein.
Das ist auf jeden Fall auch großartig.
Das habe ich auch noch nie gehört.
Wo waren wir denn jetzt? Ich würde gerne. Ich würde auf jeden Fall ganz gerne noch so ein bisschen die. Also, ich finde jetzt so die. Hast du jetzt schon schöne Geschichten und ihr sollt ja auch noch ein bisschen was im Buch lesen über
auf jeden
Rudi.
Fall.
Was mich jetzt noch interessiert, ist so dann. Ja, du hast ja eigentlich den Zeitraum eben schon angesprochen. Dieses Ende. Und. Naja, als er dann quasi nicht mehr in dem Sinne in Funktion tätig war für den Verein, dann kam halt eben so diese Krankheitsgeschichte, die Öffentlichkeitsmachen der Krankheit, auch die Sachen da mit Werner Hansch zusammen und so. Wie war denn dann da dein persönlicher Kontakt zu ihm? Also wie oft konntest du dann noch mit ihm sprechen? Ja, wie hast du ihn quasi als Freund begleitet bis zu seinem Tod? So frage ich jetzt mal.
Die Zeit ist auf jeden Fall immer intensiver geworden, muss ich sagen, weil auf der einen Seite, als er eben bei Schalke dann raus war, dementsprechend schon mehr Zeit hatte und ja dementsprechend dann auch flexibler, sag ich mal, gewesen ist, wo man sich dann treffen oder austauschen konnte. Und dann, als ich dann ins Ruhrgebiet gezogen bin, 2011, haben wir uns dann schon wirklich sehr regelmäßig gesehen. Ich weiß noch, wie er sich gefreut hat, dass Huub Stevens dann 2011 wieder Schalke-Trainer geworden ist und hat ja auch nach wie vor alles verfolgt, war in den Stadien, war immer auf Schalke und hat mich dann teilweise auch mitgenommen, wo ich dann von Wuppertal aus eben hingefahren bin, das Auto dann bei ihm abgestellt habe und wir mit einem Auto dann rübergefahren sind zur Arena. Und das war wirklich ein sehr, sehr besonderer Austausch. Auf der einen Seite eben dieses Lustige und Schalk im Nacken und Sprüche raushauen, bis hin zu im Auto sitzen, im Stau und nachdenklich sein und sagen, ich soll nächste Woche eine Ehrung kriegen, 40 Jahre Mitglied beim BVB. Soll ich da hingehen oder nicht? Was sagen denn die Schalker? Also so Sachen, die ihn ja auch hier und da beschäftigt haben und wo ich natürlich ihm jetzt keine Lösung anbieten konnte, aber dann sowas gesagt habe, wie ja gut, du kannst es eh nicht allen recht machen und so. Und Stück für Stück habe ich dann aber gemerkt eben, dass er dann mehr abgebaut hat oder sich eben an gewisse Sachen vielleicht nicht erinnert hat oder dann auch so Phasen hatte, wo er dann einfach mal ganz still ist. Und das kannte man davor eigentlich gar nicht, dass er, also wenn man ihn nicht kannte, hätte man vielleicht gedacht, das ist einfach ein sehr, sehr zurückhaltender, älterer Mann, weil äußerlich top, adrett und super gekleidet und super gepflegt und die Frisur saß immer. Aber es war einfach ein bisschen anders und da hat sich dann gewisse Sachen vielleicht nicht getraut, weil er Gesprächen vielleicht nicht mehr so gut folgen konnte und bis hin zu, wenn ich dann mal abends zu Besuch war, wo er eben dann sich nicht so richtig gerührt hat und dann irgendwann auf einmal vielleicht gemerkt hat, ach, den kenne ich, und dann plötzlich mir auf die Schulter klopft und dann mir so ein Signal gibt, dass er sich freut, mich zu sehen. Und das, man schätzt dann ja auch diese besonderen Momente, muss ich sagen. Und auch wenn man dann eben sich nicht mehr so austauschen kann in einer gewissen Form, kommuniziert man dann eben über Blicke oder eben über auf die Schulter klopfen und so. Also ja, ich muss sagen, es ist nach wie vor sehr bewegend. Es ist eine schlimme Krankheit und es ist einfach Wahnsinn, wie viel da unterwegs verloren geht und gleichzeitig vielleicht aber auch die Möglichkeit, ja eben anders dann sich nah zu sein und miteinander zu kommunizieren.
Und wie hast du dann, ja, also hier, ich habe ja meine Programmplanerin, die ich jetzt nicht näher erwähnen will, die hat ja auch schon gute Fragen vorformuliert und eine davon lautete, wann war die letzte Begegnung mit ihm?
Die letzte Begegnung mit ihm war ungefähr 2 Monate vor seinem Tod, wo ich genau ihn auch besucht habe und ja, wo er dann nicht mehr so mobil gewesen ist. Und ja, also man hat eben gemerkt, okay, das ist schon ein anderes Bild, was ich von ihm habe. Und eigentlich auch wiederum sehr bedauerlich, weil eigentlich war ich eine Woche vor seinem Tod nochmal mit Bettina verabredet, auf dem Rückweg aus dem Urlaub im Norden dann nochmal vorbeizufahren. Es gab aber irgendwie so ein großes Schneechaos, hat länger gedauert und deswegen haben wir es dann verschoben. Sonst hätte ich ihn wahrscheinlich eine Woche vorher noch gesehen. Aber das war so das letzte Bild, mein letzter Besuch bei ihm. Aber wie gesagt, es war mir wichtig, einfach da immer da zu sein, auch den Kontakt zu halten. Und in meiner Familie hatte ich auch Fälle im engeren Umkreis, wo meine Großeltern auch Demenz hatten, Alzheimer. Also ich kannte dieses Bild und ja, habe irgendwie auch einen Umgang damit gefunden, natürlich. Und das war als Kind ja was ganz anderes und irgendwann versteht man das ja auch eher. Aber das war so, genau, der letzte Kontakt tatsächlich. Und ich muss auch wirklich sagen, ich finde nach wie vor beeindruckend, wie die Tochter Bettina sich auch wirklich rührend und die ganze Zeit um ihn gekümmert hat. Und das zeigt ja auch, wie viel auch dazugehört eigentlich, wenn man dann ja rund um die Uhr sich um jemanden kümmert und hier und da natürlich Unterstützung hat. Aber das zeigt einfach auf der einen Seite, glaube ich, dass Rudi auch so lange auch so fit gewesen ist, weil er ein funktionierendes Umfeld hatte und Sachen erlebt hat und gesehen hat und zum Fußball gegangen ist und eben diese Gerüche, diese Atmosphäre beim Fußball aufgeschnappt hat, weil das ja sein Leben gewesen ist. Und ich glaube, viele Menschen mit Demenz, die dann im Altersheim sind, kriegen eben diese Impulse von außen nicht mehr mit. Und ich glaube, dass sie einfach schneller eingehen und dann eben schneller das Ganze voranschreitet. Und deswegen glaube ich einfach, dass er dann durch diese längere Zeit, wo er dann eben noch so agil war und so viel auch machen konnte, dadurch einfach auch länger in irgendeiner Form fit gewesen ist.
Jetzt, wenn man, ja, so wie du das ja auch beschreibst, man fühlt es ja mit, man fühlt ja diese Nähe mit, diese Enge, diese Verbindung, diese Freundschaft, was wirklich ja was ganz Besonderes ist. Also ich habe versucht, die ganze Zeit irgendwelche Bilder aus irgendwelchen berühmten Romanen, mir kommen nur Batman und Robin in den Sinn, aber selbst das genügt ja schon, um zu spüren, dass da ein Superheld, das darf man ja so sagen, und der halt einen coolen, jungen Begleiter an seiner Seite hat, so fühlt sich das für mich auf jeden Fall an. Ja, jetzt blöde Frage, aber nur, dass wir das dann mal einordnen können. Ja, bei der Trauerfeier, ich weiß jetzt nicht, welche Bestattungszeremonie da gewählt worden ist, aber mir geht es eher nur darum, zu wissen, wo standest du da? Also man kennt das ja klassischerweise, dass natürlich die Kernfamilie sitzt dann in der ersten Reihe, also ich mache es jetzt einfach mal kirchlich in dem Bild. Und ja, und dann je enger die Menschen, ne, umso näher sind sie und dann irgendwelche alten Bekannte sitzen in der letzten Reihe. Also Frage wäre jetzt, ja, wo warst du da positioniert? Also wie warst du auch in diesem Familienbild integriert und wie hast du dann daran teilgenommen?
Also es war im schon engsten Kreis. Also ich war bei der Beisetzung dabei und wenige Tage später gab es die große Trauerfeier im Dom in Buhr, die auch von Schalke organisiert war, wo es danach noch in der Arena ein Get-Together gegeben hat. Aber die eigentliche Beisetzung an sich, ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber auch da gab es kurioserweise Bilder in der Bildzeitung. Wir selbst sind da langgelaufen. Ich habe da keinen Fotografen gesehen. Die müssen wirklich im Gebüsch gesessen haben und uns da fotografiert haben. Also ich würde jetzt mal tippen, vielleicht waren wir 20,
okay,
25 Leute so ungefähr. Genau, und sind dann, also waren in so einer entweihten Kirche und das war auch wirklich auch sehr bewegend, weil da sehr schöne Worte und auch sehr rührende Worte gefunden wurden. Und Bettina hat eben gesprochen und auch Hugh Stevens hat ja sehr, sehr bewegende Worte gefunden. Rainer Kallmund war auch mit dabei und so der engste Kreis. So. Und das muss ich auch sagen, das war schon sehr, sehr berührend und bewegend. Und es war eine Urnenbestattung im Härtener Friedwald, heißt es ja, ne? Genau. Und dementsprechend sind wir dann alle zusammen von dieser Kirche, von dieser entweihten Kirche dann zusammen dahin gegangen in den Wald, eben zu diesem Baum, wo dann die Beisetzung stattfindet. Und ja, das war schon, muss ich sagen, ein Moment, der mich auch sehr bewegt und berührt hat, weil in dem Moment geht natürlich einem nochmal alles durch den Kopf, was man so erlebt hat und was man für ja, tolle Momente hatte und versucht das nochmal so richtig zu konservieren, natürlich, was man da so erlebt hat. Und wenige Tage später gab es dann diese große Trauerfeier, wo so viele Schalker vor dem Dom in Buhr standen und wo es dann nochmal diese, ja, sag ich mal, offizielle Trauerfeier gegeben hat und wir dann eben noch mit mehreren in Bussen dann von der Felddienstarena dahin gebracht wurden und eben wieder zurück. Und das war ja auch ein sehr, sehr krasser Moment, wo ich auch sag, wo ich auch irgendwann ne, Tränen in den Augen hatte und man dann diese Musik und sonstige Sachen dann nochmal durchgeht. Also es war schon für mich irgendwie besonders wichtig, dass ich bei diesen Momenten auch dabei gewesen bin. Und ja, also ich denke nach wie vor, ich habe es auch im Buch beschrieben, wie das auch gewesen ist. Das ist schon ein sehr, sehr beeindruckendes Erlebnis gewesen, wie viele Menschen auch dahin gekommen sind und eben an Rudi gedacht haben und ihm die letzte Ehre erweisen wollten.
Ja, da kann man ja, mal kurzzeitig still sein. Ortszeit jetzt, für alle, die es wissen wollen und den Podcast gerade früh morgens hören, zum Beispiel um 2.06 Uhr.
Um 3 Uhr,
ja. Ja, wie Cedric Tietz. Ortszeit jetzt kurz vor 23 Uhr. Aufnahmezeit, 2 Stunden, Viertelstunde. Wir haben noch einiges vor. Deswegen wollte ich an der Stelle mal die Programmplanerin fragen. Hast du denn, weil da könnte, also da kann man jetzt immer weiter drüber reden, weil das natürlich auch total berührend ist und spannend und bewegend. Hast du denn jetzt noch zum Rudi noch eine Frage oder zu dem Werk, Christine, frage ich dich jetzt mal.
Also ich habe theoretisch noch ganz viele Fragen. Das Schöne ist ja, dass unsere geneigte Hörerschaft auch noch ganz viele Fragen haben wird. Und dafür könnt ihr dann ja alle das Buch kaufen. Das heißt, ich sag euch das nochmal, Rudi Assauer, Macher der Herzen, tut das einfach. Ihr lest es in einem durch, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ihr werdet sehr oft berührt sein. Ihr werdet es vielleicht auch mal zur Seite legen und an eure eigenen Bilder denken, die ihr von ihm habt. Das ist euer Auftrag. Geht in die Buchhandlung, kauft das Buch, lest es nach.
Schön. Ja, und jetzt sind wir aber mit Carsten.
Sehr schön gesagt, Christine. Vielen, vielen Dank dafür. Und es gibt auch tatsächlich einige Seiten Bilder da drin. Du hast es ja gesagt, mit ganz vielen Sachen. Ob das jetzt eben ein Bild ist mit seiner Zwillingsschwester.
Ja.
Bis hin zu einem Bild von uns beiden tatsächlich auch, wo er in meinem Kinderzimmer in Wuppertal sitzt.
Ja.
Also richtig. Es sind wirklich tolle Erinnerungen und auch die Zeit bei Werder Bremen beispielsweise. Alles Mögliche enthalten und ich glaube, wir könnten wirklich noch Ewigkeiten weitererzählen und so viele Anekdoten, die einem in den Kopf kommen. Mhm. Und das nochmal so als Klammer, das war wirklich der Grund und deswegen habe ich das gemacht, weil ich so vielen Menschen auch nochmal selbst die Möglichkeit geben wollte, über ihn zu sprechen und das Ganze noch einmal zusammenzufassen. Weil wie gesagt, wir werden alle nicht jünger und irgendwann gehen dann doch vielleicht so ein paar besondere Momente, besondere Anekdoten verloren. Und ja, so würde es mich auf jeden Fall sehr, wirklich sehr freuen, wenn so viele Schalker wie möglich sich mit ihm beschäftigen und vielleicht sogar im besten Fall genau in dieses Buch schauen. Rudi Assauer, Macher der Herzen. Übrigens Macher der Herzen, auch so ein Titel in Anlehnung. Natürlich, ihr wisst an welchem Begriff.
Ja, wissen wir. Ja. Und ich finde, es passt ja auch sehr gut. Vor allen Dingen unterstreicht das all das, was du mit ganz viel Werb und Liebe ja jetzt auch formuliert hast, was wir jetzt überhaupt nicht getan haben oder sehr wenig, ne, das sind Bezüge zum Verein, die Erfolge mit dem Verein, auch die Wichtigkeit im Verein, auch immer wieder, was wir ja die letzten, ja, sagen wir mal 7 Jahre, 8 Jahre, 9 Jahre oder 10, seit Heidel da war, ne, dieses Vakuum, und dann kann man das ja erst vergleichen, ja, konnte man ja gar nicht 2009 oder 7 oder 5, ja, lief ja alles, und da fehlte einem so der Vergleich, und natürlich, wie gesagt, halt dann die letzten Jahre, wo alles so chaotisch war und man dann immer wieder hatte, oh Gott, wo ist Rudi, ja, oder was war das für eine Lichtgestalt, ne, das wurde dann im Nachhinein noch viel, viel deutlicher. Und wie gesagt, all diese Dinge, die ich jetzt hier in einem kurzen Statement da zusammenfassend versuchte, haben wir gar nicht angesprochen.
Ich glaube, Heidel ist ja das richtige Stichwort, weil das ja auch eine Person ist, die dem Verein ja wirklich nachweislich nicht gut getan hat, und was ich wiederum spannend finde,
auch höflich formuliert, ausgedrückt. Nicht gut getan, sehr höflich formuliert.
Da stößt du jetzt nahezu Türen zerstört. Auf,
ich will jetzt auch keine Wunden aufreißen.
Nahezu zerstört.
Ja, ich will keine Wunden aufreißen, aber ich habe es extra mal ein bisschen vorsichtiger formuliert, um jetzt aber die Brücke zu schlagen, denn es gibt genug auch Interviews oder auch Aussagen von Rudi, wo er hat durchblicken lassen, dass er von Christian Heidel nichts hält und auch selber sagt, er versteht nichts von Fußball. Deswegen denke ich mir im Nachhinein, hätte man auf Rudi gehört, hätte man Christian Heidel nie verpflichtet. Apropos Verpflichtung, was bei Rudi auch immer wichtig ist, und das haben auch alle möglichen Spieler und Funktionäre auch immer wieder in Gesprächen für das Buch dann bestätigt. Rudi hat natürlich alles auf dem Schirm gehabt, wenn es um Verpflichtungen geht, Zahlen, Daten, Fakten und eben Vereine und Tore und so weiter. Das war alles wichtig, klar, aber er hat immer noch geschaut, was für ein Charakter steckt eigentlich dahinter. Passt er überhaupt zu Schalke? Was ist das für ein Mensch? Und ich habe auch den Eindruck, dass in den letzten Jahren, wo es eben sportlich in eine falsche Richtung gegangen ist, dann nicht immer darauf geachtet wurde, passen die eigentlich zu uns, oder sind das eher Leute, die wirklich eher aufs Geld gucken oder das so als Zwischenstation sehen? Und das war Rudi wichtig, und ich glaube, das Gefühl habe ich zumindest, dass es wieder in diese Richtung geht, dass man eigentlich guckt. Und ich meine, ich muss, glaube ich, nicht zu viel sagen, wenn ich das Beispiel Timo Becker nenne, dessen Hochzeitsfoto ja auch an Rudi erinnert. Dass das jetzt eher wiederum, und auch Niron Muslic, ich will einfach daran glauben, dass dieser Mann noch eine lange Zeit bei Schalke vor sich hat, eine erfolgreiche Zeit bei Schalke vor sich hat, weil er so ein sympathischer Typ ist, so ein Anpacker ist und irgendwie diese Schalker Familie nochmal vereint. Und das wäre doch schön, wenn zumindest in Erinnerung daran so ein Teil von Rudi auch durch diese Aktion dann weiter auf Schalke lebt.
Das wollen wir alle.
Schön, ja, also, muss man auch erstmal durchhaben. Carsten, jetzt bist du nochmal dran. Wir machen jetzt mal einen harten Cut. Wir haben noch Abschlussfragen, die jeder Gast bekommt. Die erste,
ich hoffe, ich kann sie beantworten.
Ja, die wirst du beantworten. Die sind relativ einfach. Die erste ist nämlich immer: Was war dein schönstes, bewegendstes, wichtigstes Spiel, was du vom S04 gesehen hast? Das muss nicht live gewesen sein in einem Stadion, kann auch an einem Fernseher gewesen sein. Manchmal kann es auch ein Spiel gewesen sein, wo du noch gar nicht auf der Welt warst oder nicht mitgekommen. Also, was würdest du da nennen? Welches Spiel sticht bei dir heraus?
Ich habe schon kurz überlegt, ob das zuletzt ein Spiel gewesen ist, wo wir fast die Klasse gehalten haben und gegen Werder Bremen noch Last Minute gewonnen haben. Wann war das? 2022, ja. 23, ne? Mhm. Nee, ich glaube tatsächlich, weil es auch so ein überraschender Erfolg gewesen ist, das 5:2 gegen Inter Mailand, das Spiel des Lebens von Edu, Hans Sarpay mit dabei, das ist, glaube ich, so ein legendäres Spiel, was ich nie vergessen werde, weil ich eingeschaltet habe und es stand schon 0:1 und man hat gedacht, ja, okay, jetzt werden wir auseinandergenommen gegen Inter Mailand, und dann gewinnen wir dieses Spiel 5:2, La Notte Magica, im Giuseppe Meazza Stadion, wo ich auch unbedingt noch hin will, bevor es abgerissen wird. Das ist so eine, ja, doch besondere Erinnerung. Anfang April 2011 muss das gewesen sein.
2. April. In dem Fall ist es der Fluch der späten Geburt. Du hast halt dann auch nicht so viel Auswahl. Okay, und jetzt drehen wir das Ganze dementsprechend um. Was war das schlimmste Spiel oder unangenehmste, was du selber verfolgt hast?
Wie viel Zeit habe ich dafür?
Ein Spiel reicht.
Darf ich mehrere nennen? ähm, Ich würde es mir, glaube ich, einfach machen, wenn ich jetzt sage, der 19. Mai 2001. Weil ich habe es natürlich dann live mitverfolgt und auch in dem Moment ja nicht verstanden. Ich glaube, was auch besonders schlimm gewesen ist, das war der vorletzte Spieltag gegen Lüdenscheid Nord, wo wir 0-2 verloren haben 2007 und dann nicht Meister geworden sind. Ich glaube, das war eine Riesenenttäuschung, weil man da hinfährt. Und ich habe da das Public Viewing auf Schalke quasi mitgemacht, weil wer nicht auswärts mitfahren konnte, konnte in der Arena auf dem Würfel das Spiel gucken, was Arena TV damals noch übertragen hat. Werner Hansch hat kommentiert. Und da verlieren wir tatsächlich 0-2. Und ich war dann eine Woche später mit Rudi und Simone und Sophia beim Spiel gegen Bielefeld. Letzter Spieltag, Stuttgart parallel gegen Cottbus. Und da hat man noch gehofft, vielleicht schaffen wir irgendwie das Wunder und werden doch noch Meister. Aber das war bitter. Also ich glaube, das war schon einfach vom Level her. Ich glaube, schlechte Spiele haben wir viele gesehen, so, und auch Niederlagen gesehen, aber so von diesem Faktor, wo man denkt, es kann jetzt nicht sein. Und es zerfällt alles zusammen. Wahrscheinlich auch so ähnlich wie beim BVB gegen Mainz 2023. Letzter Spieltag, wo sie eigentlich schon Meister sind und dann auf einmal Bayern doch Meister ist. Und ich glaube, so fühlt es sich halt an, wenn man so machtlos ist in so einem Moment.
Ja, kleiner Einschub nochmal nur, dass ihr es, falls ihr es bis hierhin noch nicht mitbekommen habt, ich war dann mit Rudi, Bettina und Simone beim Spiel. Ja, so wie wir. So wie wir mit Paul und Heinz und Tim zum Spiel gehen. Ja, so geht er halt eben mit Rudi und mit Simone und mit Bettina. Mal eben zum Spiel. Ja,
zum Spiel.
Vorher. Ja, ich war auch spannende Szenen, wo dann Schalker am Auto gerüttelt haben, Rudi und so, und dann er die Scheibe runterlässt und sagt nur gucken, nicht anfassen. Also das war auf jeden Fall auch legendär. Das war Mega. Zu der Zeit, wo diese Werbung da rausgekommen ist.
Dritte Frage. Was ist dein liebstes, wir nennen es immer Schalke-Gimmick, also was weiß ich, irgendein Trikot, es kann auch einfach nur ein Stift sein mit Schalke oder irgendein Wimpel, der bei dir im Zimmer hängt, oder ein Bademantel, den du heimlich anziehst, wenn du heimliche Sachen machst. Carsten, gibt es irgendeine Sache, die in deinem Fundus die ist?
Geheimnisse.
Nee, mich interessiert das liebste Schalke-Gimmick von dir.
Mit einem Bademantel bringst du mich auf eine Idee. Nee, ich hab ein Trikot, was ich auf eBay vor einigen Jahren gefunden habe, aus der Saison 99/2000 muss das gewesen sein. Das war nicht das Trikot aus dieser Saison, sondern das Trikot davor. Ein schönes Adidas-Trikot, auch ohne Flock hinten. Und ich glaube, ich habe dafür nur 25 Euro bezahlt. Ansonsten werden ja Summen aufgerufen online für diese alten Trikots. Also ich bin ein riesen Retro-Fan. Und das ist wirklich, das trage ich auch gerne mal zu den Spielen. Das ist mein liebstes Schalke-Trikot und Gimmick und bin sehr froh, das zu haben.
Schön. Ja, und die letzte Frage, da müssen wir jetzt ein bisschen bei dir anders vorgehen, weil man lautet die Frage immer, wer war für dich der größte Schalker aller Zeiten? Und oder Schalkerin, ja. Und ja, da würden wir jetzt, wie gesagt, bei dir mal anders vorgehen, weil wir den Rudi jetzt einfach mal ausklammern, weil das vielleicht sich dann selbst erklären lässt. Und du darfst jetzt in die große, du bist ja ein Journalist, das heißt also auch ein bisschen historisches Fachwissen, das heißt, du kannst gerne auch in die 30er, 50er, 70er Jahre, 80er Jahre zurückgreifen. Und Rudi, lassen wir jetzt eben mal aus, vielleicht hast du ja noch so einen zweiten, wo du sagst, ja, der war's.
Gut, dass du meine Antwort schon geahnt hast und deswegen Rudi ausgeklammert hast, weil ich glaube, das ist eindeutig die Art und Weise, wie er Schalke eben gelenkt hat und für Schalke gelebt hat, dass er natürlich unangefochten die Eins wäre. Ich glaube, dadurch, dass es natürlich vor meiner Zeit war, aber es so viele Erzählungen, Mythen und eben Geschichten gibt und wie viele Menschen begeistert waren, ich würde Stanley Buda sagen. Ich hätte cool, auf jeden Fall gerne das live erlebt, aber ich glaube schon, dass von der Art und Weise und dass es nicht von ungefähr gekommen ist mit keiner kommt an Gott vorbei, außer Stanley Buda.
Lee Buda, jawohl. Hatten wir auch schon mehrmals Menschen hier zu Gast, die auch ihn gewählt haben. So, Christine, hast du noch Fragen an Carsten zum Thema, Carsten?
Nee, im Moment tatsächlich nicht.
Keine Fragen zum Bademantel.
Im Moment.
Das, da wollte ich mir jetzt begreifen, wie lang das. Nee, das lassen wir jetzt mal.
Naja. Gut, ja, dann. Wir müssen uns eh was einfallen lassen, was ich hier mit diesem Datenwust mache, aber ich habe da schon ein paar Ideen. Jetzt ziehen wir es aber auch dann knallhart durch. Beenden an der Stelle das sehr berührende, großartige Midfield-Thema und werden Carsten dann zu gegebener Zeit natürlich mal wieder einladen, weil wir einfach nicht alles abarbeiten konnten und das dementsprechend doch so wichtig ist. Was wir jetzt aber noch tun, ist ein Ausblick aufs nächste Spiel.
Nächste Station.
Die nächste Schicht. Was kommt da auf uns zu?
So, ja, jetzt werden wir wieder sportlich, schalkig und gucken noch einmal auf das Heimspiel am Freitag, 18:30 Uhr, Felddienst Arena gegen Arminia Bielefeld. Christine, eigentlich dürfen wir dich gar nicht mit dazu holen in unsere Vorschau. Ja, was da eben rauskam. Ja, es wird schwierig, aber ich auch ein bisschen, weißt du, wir haben ja alle irgendwie, ja, zweiter Verein wäre jetzt eigentlich schon übertrieben, aber es gibt natürlich dann schon Vereine, ja, wo ich auch aus regionaler Geburtsnähe, wie dann der Carsten auch zum WSV, eine besondere Beziehung habe. Aber diese Diskrepanz zwischen Erstverein und von mir aus Zweit- oder Drittverein, die ist ja so riesig, dass sich diese Frage überhaupt nicht stellt bei normalen Schalkern. Ja, aber wie gesagt, was ich da eben gehört habe, hat mich, ja, wenn ich nur Rudi wäre, ich hätte einen entsprechenden Spruch da drauf. Ja, wir wollen vorausblicken. Komm, Christine, bist doch wieder eingeladen. Was erwartest du denn am Freitag vom Spiel? Wenn du in Flensburg sitzt, bei einem...
Und hoffentlich bei den vielfältigen Nennungen, die mich in der Zwischenzeit bald, falls ihr jetzt erst zuschalten sollt, wie auch immer das dann funktioniert, ja, ich bin auf der Suche nach einer Kneipe in Flensburg, nennt mir Namen dieser Örtlichkeiten. Und ich bleibe bei dem, was ich jetzt am Wochenende ja gar nicht wollte, bei meinem ja durch die Saison getragenen Unentschieden-Tipp. Und diesmal glaube ich tatsächlich eher mehr daran, dass es ein 1-1 wird. Gerade weil Bielefeld jetzt angezählt ist, gerade weil sie in den letzten Spielen häufiger auch Pech hatten bei verschiedenen Dingen, sind sie brandgefährlich und sie haben sehr gute Spieler. Und Katic ist nicht dabei. Ja, unsere Abwehr ist trotzdem gut. Ja, wir haben einen tollen Sturm. Ich stehe dazu, dass ich denke, es wird ein Unentschieden.
Gut, Off-Topic-Frage, wie ist es so rein, ja, rein praktisch möglich, dass jemand, der einen Podcast hört, erst später dazukommt?
Ich hatte gehofft, du würdest das nicht fragen. Kann man das auch noch mal rausschneiden
vielleicht? Ja, aber es könnte ja, wir können es ja jetzt mal, das ist ja wichtig, damit wir unsere Gehirne gegen die KI schulen, ist es wichtig, viele Verknüpfungen zu schaffen. Mein Punkt wäre, der Podcast wird laut gehört im Wohnzimmer einer Familie und ein Familienmitglied kommt halt eben jetzt zum erst Beispiel dazu. So. Aber jetzt muss jeder von euch auch noch eine Sache sagen, wie sowas passieren könnte. Carsten, wie kann man also erst später dazukommen zum Podcast?
Ja, danke, habe ich auch eine Idee.
Kann ich sagen, wenn man diesen Podcast zum Einschlafen hört, sofort einschläft und dann irgendwann wieder wach wird und dann jetzt gerade einsteigt und denkt, ach guck mal, da war ja was.
Sehr gut, sehr gut. Mhm. Christine, jetzt musst du selber noch ein.
Ja, wenn zum Beispiel ich abgeholt werde irgendwo und dann kommt jemand und hört natürlich den Podcast, vielleicht auch, um mit mir ins Gespräch zu kommen und dann steige ich genau dann nochmal ein und andere steigen auch noch dazu.
Wenn ich irgendwo abgeholt werde, wo ich gerade meinen Bademantel anhabe. So.
Davon habe ich nichts gesagt.
Ja, weil ich überlege, ich war schon wieder bei der nächsten Gedankenschleife, wie man neue Verknüpfungen schaffen kann. Ja?
Ja.
Ne? Unsere Anti-Demenz-Tipps, die machen wir gleich im Cold Closer. So, Carsten, wir waren ja beim Spiel gegen Bielefeld. Was erwartest du? Ergebnis, klar, kannst du natürlich auch sagen, aber natürlich auch so Energie, Atmosphäre, Spiel.
Ich erwarte schon eine große Energie. Es ist ein Heimspiel, also glaube ich schon. Und vor allem Freitagabend, Flutlicht, das ist immer eine besondere Atmosphäre. Und ich glaube, dass Schalke diese Spiele auch grundsätzlich gut stehen. Wenn Bielefeld verloren hat, war es ja immer knapp, so die letzten Spiele eigentlich. Deswegen würde ich vielleicht mal mit so einem knappen 1-0 oder 2-1 für Schalke ins Rennen gehen. Wird, glaube ich, kein Spektakel, kein Torfeuerwerk oder so, aber ich glaube, dass es vielleicht die Reaktion gibt und dass einfach das, was jetzt gegen Fürth nicht geklappt hat, dann erst recht funktioniert. Und ich bin auch sehr gespannt jetzt ohne Kartic. Das heißt, die Abwehr wird anders aussehen und deswegen werden wir, glaube ich, zwangsläufig irgendwie auch ein anderes Bild sehen und einfach gucken, wie wir dann auftreten.
Gut, ich mache mal den großen Sack auf. Ich finde, wir haben das große Zittern. Das haben wir seit 7 Spielen. Selbst das 5-3 war nicht frei von Fehlern, von Unzulänglichkeiten, von komisches Gefühl in manchen Situationen. Und wir haben 2 Spiele gewonnen, der letzten 8, ne, und 6 eben nicht. Ja. Und ich finde, das spürt man. Ich finde, dieses, was Norbert Elgert da sagt, ja, okay, hat anscheinend gar nichts damit zu tun, U19 verloren und so. Aber trotzdem ist so ein bisschen eine etwas zittrigere Stimmung zu spüren, eben was ihr eingangs gesagt habt, mit Muslic, dass er da irgendwie den Torwart auch angegangen ist und so. So ein bisschen spürt man das und ja, ich will da jetzt gar keinen Tipp raushauen, sondern einfach nur beten, ja, dass dieses Zittern halt positiv in unsere Richtung läuft.
Wir haben alle getippt.
Ich finde, ja, ich sag dann von mir aus gleich noch was. Ich finde, es wäre halt schon mal cool, wenn wir mal so ein Nicht-Zitterspiel hätten oder wenn wir das so ein bisschen auch umstoßen können, dass eben so diese Selbstverständlichkeit, diese Souveränität, diese Sicherheit, die wir dann so von der Mitte bis zum Ende der Hinrunde hatten, wo wir in Spiele reingegangen sind, gute Gefühle hatten und die Spiele selber einem dann auch ein gutes Gefühl gegeben haben, das wäre schön, wenn wir das wieder bekämen. Ich glaube nicht, dass das gegen Bielefeld gelingt. Also tippe ich jetzt einfach mal ein 1-0. So, obwohl ich auch eigentlich immer gut damit gefahren bin, eher negativ zu tippen und dann das Ergebnis positiv war. Aber das ist... Nee, also wenn es nicht so...
Frage, wie zittern wir bei einem 1-0 nicht?
Ja doch, ich sag ja, es wird zittrig.
Ich sag ja, das ist zittrig. Okay, aber du hast gehofft, es wird nicht zittrig.
Ja, ja, nee, irgendwann sollte das mal passieren, aber befürchte, dass es nicht passiert. Und, liebe Schalker und Schalkerinnen, ihr seid ja alle so infiziert. Das heißt, ihr wisst, da kann auch was ganz Schreckliches bei rauskommen und dann stehen wir da. Ne? Das ist alles möglich, finde ich, am Freitag. und wir haben schon so viele komische Sachen erlebt.
Positive Energie.
Ja. Also von daher, wow, das wird auf jeden Fall nichts mit, wie manche schon träumten im April oder März. Wir haben ja jetzt schon März, im Himmel nochmal. Also es wird auch nichts mit April, wo wir sagen, ah cool, wir sind durch, die letzten 3 Spiele nur noch so wegspielen. Nee, das wird richtig so ein Fight bis ganz zum Schluss. Jetzt sind 5 Mannschaften auf 2 Punkte zusammen.
Ja,
wow.
Ja. Ich habe aber noch eine These.
Ja, sorry.
Ich habe noch eine These, die wollte ich jetzt gern noch einbringen. Und zwar glaube ich nicht, dass das, was du eben gesagt hast, Marco, wir möchten mal gern so ein Spiel wieder sehen, wo alles klappt, wo wir ganz befreit dieses Hinrunden-Feeling wieder haben. Das wird eher nicht Bielefeld werden, sondern mehr Hannover.
Aha.
Das ist mein Tipp.
Das ist ein super. Schön.
Was ja auch ein 6-Punkte-Spiel ist, die Woche danach, auch ein Heimspiel. Und Hannover gerade 2 Punkte hinter uns. Also das wäre natürlich auch ein großer Step, wenn wir da gewinnen.
Das glaube ich viel eher als gegen Bielefeld.
Ich sag mal so, wir haben jetzt, es sind jetzt noch 3 Spiele bis zur Pause, wo Länderspiele stattfinden werden. Und diese Spiele sind Bielefeld, Hannover und Darmstadt. Das sind also dann 2 6-Punkte-Spiele noch davor. Mhm. Und ich finde, dann wissen wir, wo wir stehen. Also ob wir wirklich noch sagen, okay, wir sind jetzt noch hier oben und das ziehen wir durch. Oder ja, wir sind dann abgerutscht und 4 Punkte hinterm ersten oder so. Kann alles sein. Auf jeden Fall, um das von Carsten eingangs auch nochmal zu sagen, wir erleben auf jeden Fall eine Saison, wo wir bis zum Ende mitfiebern können und dürfen, dass wir nach oben kommen. Und das ist auf jeden Fall schon was ganz Tolles und macht super Spaß. Aber wie gesagt, wir hätten es gerne ein bisschen entspannter. Nur gut, den Gefallen tun sie uns nicht, sind ja auch Schalker, ist ja in Ordnung.
So ist es.
Gut, so, pass auf, ich habe wirklich hier noch einige Sachen gesammelt, also wenn, ziehen wir es auch komplett durch. Also wie gesagt, ich habe mir während des Gesprächs ein paar Sachen mich gefragt und das gibt es aber nur beim Knappencast. Die meisten Podcasts haben einen sogenannten, oder auch im Fernsehen gibt es das natürlich auch sehr häufig, einen Cold Opener, um die Leute heiß zu machen. Aber nur der Knappencast hat den berühmten Cold Closer, das heißt nach dem Outro, das gleich ungefähr 40 Sekunden dauern wird, sprechen wir über die spannenden Sachen. Das heißt also, um im Bild zu bleiben, wir öffnen den Bademantel. Ja, aber erst, wenn ihr nach dem Outro dranbleibt. So, das heißt, wir machen jetzt hier die offizielle Verabschiedung. Ich darf mal anfangen. Carsten, du hast nachher die letzten Worte. Und wenn du fertig salbungsvoll gesprochen hast, spielen wir das Outro ab. Ich bedanke mich bei dir für die viele Zeit, aber vor allen Dingen ist Zeit nur ein anderes Wort für Energie oder für Lust. Und dementsprechend also für diese Hingabe, ja, zur Sache, zu diesem Podcast, aber auch zu Schalke und natürlich auch zu Rudi und zu dem, was du machst. Sehr bewegend, sehr berührend, das hat man gespürt. Ich habe es gespürt und ja, hat mich total gepackt, war total kurzweilig. Und euch da draußen, vielen Dank auch fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Öffnen und Schließen aller Mäntel, die ihr habt. Ihr seid die Knappencast-Gemeinde.
Und dieses Bild werden wir nicht mehr los.
Nee, das werden wir auch nicht mehr los. Das ist ja auch ein schönes Bild und das ist ja, wie ich immer sage.
Als das erste Mal anfing, dieses Wort kam, ich wusste es.
Ja, das ist einfach, das ist halt einfach der Sinn des Daseins. Ich kann ja nun auch nichts dafür, wir sind nicht auf der Welt, um alt zu werden, ja, wie ich das immer wieder auch meinen Kindern vermittle. Und ja, dementsprechend also großes Dank an alle. Wir hören uns wieder nächste Woche und bleibt im knappen Cast gewogen. Carsten, dir ganz lieben Dank. Christine, deine Schlussworte.
Was soll ich jetzt nach diesen Bildern, die du vermittelt hast, wie soll ich das jetzt wieder zu dem zurückführen, was ich eigentlich sofort im Kopf hatte? Carsten, ich sammle mich jetzt aber. Vielen Dank, dass du uns hier besucht hast und mit deiner Anwesenheit erfreut, mit deinen Geschichten berührt, noch intensiver als das Buch kann, was ihr euch ja dann alle kauft. Es war wirklich super kurzweilig. Ich habe dir so gerne zugehört. Und das werden viele andere Menschen dann machen, wenn du zu den vielen Lesungen in den vielen Fanclubs und sonstigen Kneipen eingeladen wirst. Herzlichen Dank, Carsten.
Liebe Christine, lieber Marco, ich habe zu danken. Danke für eure Zeit, danke für die tollen Fragen, danke für euer Interesse, dass ihr eben auch dem Menschen Rudi hier auch nochmal diese Bühne gebt und dieses Thema aufgegriffen habt, dass ihr mich eingeladen habt. Und ich glaube oder ich hoffe, dass wir das gut dargelegt haben, dass Rudi auch gut austeilen konnte, temperamentvoll gewesen ist, Sternzeichen Stier, die Schalke-Abteilung Attacke, aber eben auch auf der anderen Seite ja sensibel war und aufmerksam gewesen ist und es doch hier und da eine Diskrepanz dann gab zwischen dieser öffentlichen Figur und dem persönlichen und privaten Rudi Assauer. Und ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt, dass wir darüber gesprochen haben und freue mich über das Feedback und jeden und jede, die vielleicht sagen, komm, ich schau da mal rein oder ich verschenke das Buch zu Ostern möglicherweise. Nochmal vielen, vielen Dank, es hat großen Spaß gemacht und ich komme jederzeit gerne wieder.
Knappencast.
Weidenfeller wird ausgespielt. Höger macht das Tor! Und Tor! Und was für ein Hammer von Marco van Hoogtane.
Das muss man erst mal realisieren, was hier heute komplett abgegangen ist im Vorspiel.
Der Podcast vom geilsten Club der Welt.
So, jetzt machen wir den Bademantel auf. Wir haben auch gar nicht unsere Werbung gemacht für Sauna Club Melanie, respektive für die Mythos-Touren vom Olivier vor jedem Heimspiel. Ja, 19,04 €. Nächstes Heimspiel, also am Freitag gegen Bielefeld. Haben wir noch eine Karte zu verlosen, Christine?
Das wird vielleicht ein bisschen knapp.
Aber vielleicht kriegt es ja drauf noch jemand hin, hat Lust. Für jedes Heimspiel haben wir eine Karte zu verlosen vom Olivier. Nur hier exklusiv im Knappencast. Jetzt aber, wir fangen harmlos an mit dem Bademantel. Ja? Das erste, was ich geguckt habe, ist nämlich die Heimat deiner Vorfahren, lieber Carsten, und das ist eben ja. Beuthen. Und Beuthen hat auch einen Fußballverein, das ist der Beuthener SUSV oder Beuthener Spiel- und Sportverein von dummerweise 1909. Und das Spannende, was ich da rausgefunden habe, ist, dass dieser ein richtig großer Verein war, eben in der Deutschen Reichszeit und sozusagen in der ersten Liga spielte, die damals noch aufgeteilt war in verschiedene Gauligen und 6-mal an der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft teilgenommen hat und 2-mal sogar in den Jahren, wo Schalke auch Deutscher Meister geworden ist, aber da haben die nicht gegeneinander gespielt. Und da habe ich gedacht...
Auch mal, wieder was gelernt hier.
Ach, das wusstest du selber nicht?
Das wusste ich selber nicht. Also ich bin jetzt sehr fasziniert, was du jetzt hier rausgekramt hast. Nee, tatsächlich, das wusste ich nicht. Aber es klingt auf jeden Fall, muss ich sagen, spannend. Aber
ja, das sind ja manchmal, wenn man für ich historisch interessiert und dann guckt halt, wie eben... Ja, wie das so ablief dann in den 30ern oder 20ern. Und dann finden sich halt immer diese Endrunden zur deutschen Meisterschaft. Und manchmal sind da halt eben dann Namen dabei, wo man denkt, oh, die gibt es ja heute nicht mehr. Wie zum Beispiel Germania Katowice, ja, das ist nicht weit weg von Beuthen.
Stimmt.
Ja. Und eben Beuthen war also wirklich 6-mal in dieser Endrunde der deutschen Meisterschaft. Haben aber es nicht in ein Halbfinale oder Finale gebracht. So.
Wenn sie es geschafft hätten, hätte ich es wahrscheinlich dann gewusst.
Vielleicht und deine, auch daran. Und deine, und das wollte ich jetzt noch dazu sagen, und ursprünglich waren dann dein Vater und vor allem dein Großvater Fans von diesem Verein?
Ich glaube schon. Also es gibt aber auf jeden Fall auch mehrere Vereine. Ich habe es in der Erinnerung auch so, dass es irgendwie auch oder war der Begriff nur anders? SUS hast du gesagt, ne? Das kann natürlich doch, das kann natürlich dieser Verein gewesen sein. Jetzt erwischst du mich ein bisschen auf dem falschen Fuß, aber es in meiner Erinnerung gibt es trotzdem auch mehrere, aber es ist natürlich auch klar, es gibt ja jetzt immer noch in Städten ganz kleine Vereine, die keiner kennt und eben die großen Vereine, vielleicht liegt es auch daran. Aber ich werde nochmal rausfinden, bei welchem Verein mein Opa gespielt hat, aber es kann natürlich auch Polonia Betommen gewesen sein. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Aber ich kann es vielleicht noch mal ganz schnell hier nachgucken.
Ja, während du nachguckst, kann ich noch sagen, dass ich gleichzeitig noch fasziniert war über die Entwicklung der Einwohnerzahl vom heutigen Bitkom. Also dann eben, das ist so eine typische Bergmannssiedlung gewesen ursprünglich. So ähnlich eben wie Gelsenkirchen oder vor allem der Stadtteil Schalke dann. Wie also dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Einwohnerzahl nahezu explodiert ist von 10.000 auf bis zu Beginn des Kriegs 100.000. Ja. Und heute leben da fast 200.000 Menschen, 175 ungefähr. Na gut, okay.
Aber und ich will unbedingt demnächst irgendwann auch nochmal hin, weil ich war jetzt als ganz, ganz kleiner Junge, ich glaube, ich war 3 oder 4 das letzte Mal da. Eigentlich will ich mir das wieder angucken. Es soll, glaube ich, sich nicht ganz so viel verändert haben in dieser Stadt. Ich habe nachgesehen, es gibt Polonia Bytom tatsächlich auch. Das ist ein anderer Verein, gegründet am 4. Januar 1920. Ja, Farben blau-rot.
Könnte auch gehen.
Also das müsste dieser Verein gewesen sein. Aktuell, jetzt halte ich fest oder haltet euch fest, 7. in der ersten Liga. Also
cool.
Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Vielleicht bald in der Champions League gegen Schalke.
Ja, genau.
Dann können wir die Eispfanne wegmachen. So, dann machen wir weiter. Ich bin dann über diesen einen Satz gestolpert und manchmal bin ich ja dann schon dual über den einen Satz. Wenn seit 3 Jahren die Heizung nicht funktioniert. Ja, über den Satz bin ich gestolpert. Und meine Frage war...
Hast gut zugehört.
Meine Frage war, gibt es in Berlin Mietwohnungen, wo seit 3 Jahren keine Heizung läuft?
So. Die gibt es tatsächlich.
Und dann habe ich hier aber, okay, jetzt kamen hier dann ganz viele Fälle, wo das über mehrere Monate war, in Gropiusstadt, ganz anscheinend berühmt. Und dann natürlich hier rechtliche Lage. Und dann kommt aber hier, Fälle, wo Heizung 3 Jahre durchgehend nicht ging, sind nicht öffentlich belegt. Dann sag ich,
ja, das hat mir aber, nicht. Pass auf, aber ich habe dich reingelegt.
Ich erzähl dir mal, was ich weiter gesagt habe. Hat mir aber ein ausgewiesen, gut recherchierender Moderator von einem bekannten Fernsehsender erzählt. habe ich dann geschrieben. Und jetzt hier nur das, für alle Kinder da draußen, dass ihr mal wisst, wie KI funktioniert. Dass dir das jemand erzählt hat, heißt nicht automatisch, dass es tatsächlich so ist. Solche Einzelanekdoten können stimmen.
Ja, Carsten.
Aber, ja. Und naja, gut, und am Ende habe ich dann noch mal ein bisschen nachgehakt, aber es gab ja eben dieses Hochhaus in Berlin-Neukölln, Gropiusstadt, wo mehrere Monate keine Heizung waren, betraf 200 Menschen, bla bla bla. Ja, aber von diesen 3 Jahren habe ich jetzt dann trotzdem nichts gefunden, dann erzähl doch mal.
Kann ich gerne machen, müsste auch unter der Headline zu finden sein, Berlins schlimmste Bruchbude, was die Berliner Zeitung geschrieben. Also ich bin zufälligerweise morgen da, ich werde drehen und werde mich morgen nochmal vom aktuellen Stand überzeugen. Aber es liegt wohl daran, der Vermieter ist vor 3 Jahren gestorben, sein Sohn ist jetzt irgendwie der Eigentümer und der neue Hausverwalter, aber soll sich wohl seitdem nicht mehr kümmern. Und es gibt tatsächlich Wohnungen, wo es kein warmes Wasser gibt und keine Heizung funktioniert und sie jetzt auf den Backofen ausweichen mussten oder mit Heizlüftern da die Wohnung aufgewärmt haben. Also eigentlich unhaltbare Zustände und Löcher im Dach und kaputte Fenster und Ratten im Keller. Also da ist einiges im Argen in diesem Haus. Und das werde ich dann morgen nochmal persönlich ansehen. Das sind eben auch diese Geschichten, habe ich tatsächlich ganz oft, Mietergeschichten. Es ist wirklich der Wahnsinn, wie viel da passiert. Dann geht da mal Monate der Aufzug nicht, da ist dies und jenes. Und das sind halt immer diese Geschichten, die natürlich auch, also diese Beiträge, die ja dann auch gut funktionieren, weil jeder da draußen sitzt und mitfühlen kann, denkt, um Gottes Willen, wenn das jetzt hier bei mir wäre, was hätte ich denn gemacht? Also mir ist das selber aufgefallen. Ich hatte mal hier wegen Arbeiten, glaube ich, 2 Tage mal kein warmes Wasser im Winter. Das ist schon krass. Also da muss ich sagen, ganz, ganz schlimm, was die Leute da teilweise mitmachen. Und deswegen umso wichtiger, dass man, weil auch da kurioserweise sich immer hier und da was bewegt, wenn dann die Zeitung, das Radio oder das Fernsehen irgendwo anklopft und sagt, was ist denn da eigentlich los? Komischerweise klappt es dann irgendwie hier und da mal schneller, als wenn Mieter selbst das versuchen.
Richtig. Das kenne ich aus Köln auch, da gibt es auch so Ecken, nicht 3 Jahre, aber es dürfte dann ein Eck aus an der Frankfurter Allee gewesen sein.
Ah ja, aber es reichen ja eigentlich richtig. Schon, deswegen meine ich ja, warum ich da hellhörig geworden bin, eigentlich reichen 2 Tage, also wenn du oder wenige Tage ohne Heizung bist in einem Winter, wo es draußen 1 Grad und nachts -7 hat, dann merkst du, dass du gerne leben willst. Also das ist ja schon, da geht's richtig ans Eingemachte. Ne? Also warmes Wasser geht ja noch. Ja, da kann man überleben oder kriegt der Körper hin. Aber wie gesagt, keine Heizung im Winter, das ist lebensbedrohlich.
Ja, okay. Und deswegen hoffe ich, dass ich natürlich auch den Vermieter irgendwie dann greifbar bekomme. Auf meine Mail hat er bisher nicht geantwortet, aber wir werden mal schauen, wie das ganze Thema sich entwickelt.
Wir drücken die Daumen.
Wo sehen ja, ich drücke vor allem dann für die Mieter die Daumen.
Ja, richtig. Das ist, die leiden ja am allermeisten und haben ja dann auch häufig keine Alternative, mal eben so wegzuziehen. Ne?
Das ist erstmal ja das genau. Können nicht wegziehen, haben auch zum Teil natürlich keine Rechtsschutzversicherung und können sich eben dann auch hier nicht juristisch so wirklich dagegen wehren.
Da kommt alles zusammen.
Und deswegen eigentlich auch wirklich wichtig, dass man auf sowas dann hinweist und einfach da vielleicht so ein bisschen Bewegung in die Sache reinbekommt. Aber ich muss sagen, bisher sieht es tatsächlich nicht gut aus, aber ich bin hoffentlich weiterhin Zweckoptimist und bleibe natürlich auch so lange dran, bis sich vielleicht doch ein bisschen was bewegt.
Ich habe noch was für euch beide, was auch noch mit Schalke zu tun hat und nicht mit Bademänteln. Wir haben nicht darüber gesprochen, was heute vor 15 Jahren passiert ist. Das sollten wir zumindest einmal kurz erwähnen.
Augenblick, wir müssen ja erstmal, lass Carsten und mich mal dann kurz überlegen, heute vor 15
Jahren. 2. März 2011.
Richtig.
2011, das ist irgendein Raul-Jahr auf jeden Fall.
Ja.
Ach so, war das Halbfinale war im April gegen Bayern,
Nee, das war's.
Ach so, echt schon
war heute, das war heute überall Schlagzeile, heute vor 15 echt Jahren. Krass. Und wurde überall nochmal als Titel aufgerollt. Und daher müssen wir es hier natürlich erwähnen.
Ah,
dieses
herrlich.
Wunderbare Halbfinale mit dem Tor von Raul. Und ich weiß tatsächlich noch, wie ich zitternd vor dem Fernseher saß, weil ich nicht fassen konnte, dass wir das möglicherweise wirklich gewinnen. Und ja, da hat mein Mann, als ich so zitternd und völlig fertig vor dem Fernseher saß und gejubelt habe, weil es endlich abgepfiffen war, aber gleichzeitig völlig fertig mit der Welt war, also das typische Schalke-Syndrom, was wir alle kennen, hat er dann gesagt, boah, als ich das gesehen habe, wie du da mitleidest und so weiter, da habe ich nochmal richtig verstanden, was Schalke mit dir so macht. Sagt mir, ja, hat gedauert, aber gut.
Dann können wir ja auch dann wieder unseren berühmten Manuel Neuer Fluch feiern, weil das dann auch der Tag war, an dem wir das allerletzte Mal, also seit mittlerweile 15 Jahren, gegen den FC Bayern München gewonnen haben.
Mhm. Und seitdem, 100% ja, richtig, ja. Und Halbfinale, ne? 20, und dann Finale gegen Duisburg.
20 Spiele ja, ja, genau, nicht mehr oder so. Längste Serie überhaupt in der Schalker Vereinsgeschichte.
Müssen wir nicht vertiefen.
Manuel Neuer Fluch. Nee. Ja, ist okay. Aber ich habe hier noch dann als letztes habe ich gefragt, was kostete denn eine Davidoff Grand Cru Nummer 3? Eine einzelne. Christine, ich frage erstmal dich. Gut, das ist jetzt von heute der Preis, aber ja,
gar
gut,
keine Ahnung.
Ja, aber schätz doch mal, eine Zigarre, eine einzige.
Eine einzige. Ach Gott, ey, ich glaube nicht mal, das ist schon so teuer. Also eine einzelne. Zehn.
Zehn, okay.
Zehn.
Okay, dann fragen wir dich, Carsten, frage ich jetzt mal, wie viel hat denn der Rudi geraucht am Tag von Zigarren? Eine oder zwei sogar?
Nee, mehr. Also,
echt am Tag?
Ja, doch, doch, doch. Krass. Kam schon darauf an, aber ich hätte jetzt gesagt locker, also locker mindestens 3-4.
Okay, ja, dann können wir das mal rechnen hier. Okay, wir ziehen, machen jetzt ein bisschen Inflationsbereinigt.
Nämlich sogar noch mehr, ja.
Machen wir inflationsbereinigt, aber heute ist der Preis für eine Zigarre. Carsten, weißt du es? Also du hast ja, vielleicht hast du da auch recherchiert.
Ja, ist auf jeden Fall teurer geworden. Ich habe natürlich, klar, aus logischen Gründen natürlich auch selber natürlich gekostet, um zu gucken, ob es schmeckt. Mhm. Erstaunlich gut, muss ich sagen. Also die dominikanischen schmecken schon besser als die kubanischen. Ich hätte jetzt mal spontan gesagt, sind wir schon so bei 19 Euro.
Genau so viel kostet sie heute, eine einzelne.
Oh, bitte.
Also das können wir rechnen, 20, machen wir inflationsbereinigt, früher 15. Hier pro Tag sind 60 mal 30 im Monat. Ist ein Volumen von 1.500 Euro nur für die Zigarren, wollte ich nur mal
anwerfen. Ja, man muss aber auch dazu sagen, er hat irgendwann die Auszeichnung bekommen von Davidoff, Botschafter des kultivierten Rauchgenusses, und hat dann auf Lebenszeit, also mindestens ab 2007 auf Lebenszeit dann immer wieder Zigarren zugeschickt bekommen und konnte dann auf Lebenszeit so viel wie er wollte rauchen. Ja.
Okay. Tja, da machen wir jetzt noch die zum Abschluss die Anti-Demenz-Tipps. Ich hatte es nämlich gestern noch davon. Die Menschen, die Berufsgruppe mit der geringsten Demenz-Erkrankungsgefahr sind Taxifahrer. Und das zeigt eindeutig, dass unser Gehirn, abgesehen von den sozialen Schwierigkeiten, wofür es so groß ist, das Zweite, was wir Menschen brauchen, ist Orientierung. Ja. Und wir müssen halt unseren Orientierungssinn benutzen. Das heißt also, man könnte das ganz einfach salopp, ja, der Westen mäßig auf eine Schlagzeile reduzieren. Lasst so oft es geht euer Navigationsgerät aus. Wäre mein erster Anti-Demenz-Tipp. Hast du auch welche, Carsten?
Ja, möglicherweise, wenn es Taxifahrer sind, möglicherweise auch die Gespräche mit immer wieder neuen Leuten. Ne? Das erweitert ja auch den Horizont möglicherweise.
Stimmt, ja.
Wenn man dann auch gerne spricht. Ich glaube, Orientierung plus mit Menschen sprechen, und das ist auch, glaube ich, das, was auch immer alle sagen, auch bis ins Alter, immer dranbleiben und immer versuchen, neue Sachen zu lernen und eben dann nicht in so einen Alltagstrott zu verfallen, sondern auch zu reisen oder immer neue Sachen zu sehen, sofern man das eben machen kann und das möglich ist, on the road bleiben und gelenkig im Kopf.
Ja, oder eben, ne, wenn man sich selber eine Frage stellt, was ich auch immer wieder, das ist ja jetzt, ich sag jetzt mal, maximal 1-2 Jahren, dass man in einem Gespräch ist mit jemandem und ja, irgendeine Frage sich auftut in diesem Gespräch, die keiner von den Teilnehmenden beantworten kann, und dann sagt immer schnell einer, ja, ich guck mal gerade nach. Und an der Stelle sag ich zumindest oft, stopp, jetzt nicht, komm, wir machen mal so wie früher, wir überlegen jetzt einfach mal weiter. Ja, obwohl wir es vielleicht gar nicht wissen.
Ja, ja.
Auch nicht schlecht. Ne?
So wie eben hier, wie kann man einen Podcast, wie kann das passieren, dass man da dazu stößt und so. Ne?
Und wir hatten sehr schöne Lösungen, finde ich.
Fand ich auch, sehr kreative und gute Lösungen. So. Ja.
Ja, und dann vielleicht abschließend. Jetzt muss jeder noch eine Sache sagen und ich finde, dann haben wir das wirklich schön rund gemacht. Mhm. Was wir uns unter Bademantel öffnen noch vorstellen können, was herzergreifend ist, was schön ist, was, ja, wie soll ich sagen, die ganze Familie unterhält. Hm? Und eben nicht das, was ihr vielleicht denkt da draußen. Hm?
Christine, du darfst zuerst.
Ja, ich muss auch mal überlegen, erst, wenn mir was einfällt. Also, ja.
Ja, das ist schön, das mal einfach ins Spiel bringen, aber dann selber.
Nee, noch... ja, wird schon was. Ich habe schon was. Ja, ja.
Ja, natürlich. Wie war die Frage?
Naja, also, was die Menschen und die Familie, die ganze Familie, so wie Wetten das, Abendunterhaltung für die ganze Familie beim Bademantel öffnen.
Ein Bademantel wird geöffnet, mhm, indem man den Gürtel löst und die überlappenden Vorderteile auseinanderzieht. Bei Modellen mit Knöpfen können diese stufenweise geöffnet werden, um die Temperatur zu regulieren. Zum bequemen An- und Ausziehen oder nach dem Baden ist dies die gängigste Methode. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Also ich habe was sehr Unterhaltendes und auch sehr Schönes, nämlich... dass jemand, ja, quasi, das ist ja sowas wie so eine Präsentation irgendwie und das ist ja irgendwie auch so ein Special-Kleidungsstück, was man eben auch nicht immer anhat und dann so da automatisch die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und dann zieht man halt eben, so wie Carsten, sein 99-2000er Saison-Trikot darunter an und möchte halt die Gemeinde ganz besonders überraschen. Und da macht man den Bademantel auf und alle sagen, oh geil, so ein Trikot hätte ich auch gerne.
Hm? Ja, auch wunderschön. Oder man setzt sich wie Udo Jürgens im Bademantel barfuß ans Klavier und spielt den königsblauen S04.
Schön. Ja, so, wenn das nicht ein schönes Ende ist. Ihr da draußen, wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß und so viel Herzlichkeit wie wir und ja, hören uns wieder im Knappencast. Carsten, dir nochmal einen ganz herzlichen Dank.
Und der Programm nochmal großes Dankeschön auch an euch beide. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich finde, die Zeit ist gerast. Also ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange heute sprechen und es hat riesengroßen Spaß gemacht. Danke euch.
Ob ihr durchgehalten habt.